An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group, ihrem Personaldienstleister im Gesundheitswesen. Sie sind schon lange in der Gynäkologie tätig und haben Lust auf berufliche Abwechslung oder Interesse an einer neuen festen Stelle? Dann schauen Sie kurz in die Shownotes. Die Hire a Doctor Group vermittelt flexible, gut bezahlte Einsätze in Kliniken und besetzt feste Fach- und Führungspositionen in der Gynäkologie. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Magdalena Hönig und Marleen Stimmeler zum Thema Frauengesundheit in der Physiotherapie. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klinisch Relevant aus der Physiotherapie. Ich darf mich heute in meiner ersten eigenen Podcast-Folge mit einer Kollegin über das Thema der Frauengesundheit im Kontext der Physiotherapie unterhalten. Eines der Themen, das mir persönlich auch am Herzen liegt, viele verbinden damit aber immer noch das Wort Beckenboden oder Beckenbodenübungen, was allerdings nur ein kleiner Teil des Ganzen ist. Liebe Magda, möchtest du dich direkt einmal vorstellen, damit wir in das Thema vielleicht einsteigen können?
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Osteopathin und arbeite im Bereich Frauenheilkunde, habe dort meinen Schwerpunkt. Komme eigentlich ursprünglich aus der Neuro als Physiotherapeutin und habe aber relativ zeitnah dann die Osteopathie direkt hinterher gemacht und den HP. Und habe dann im Prinzip auch relativ zügig gemerkt, dass es mich von der Neuro ein bisschen wegtreibt, was ich vorher nie gedacht hätte, weil ich Neuro auch wirklich sehr, sehr gerne mal gearbeitet habe in der Neurologie und bin dann in die Gyn gerutscht. Genau, und da bin ich bis heute und es macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Könntest du einen Punkt oder ein Ereignis so ein bisschen beschreiben, wie es dich in dieses ja doch für uns Physiotherapeuten oft sehr nischige Thema Gynäkologie reingezogen hat?
Genau, eigentlich auch durch die Nische tatsächlich. Das fing eigentlich schon an durch meine erste Schwangerschaft, wo ich dann relativ schnell gemerkt habe, da gibt es so wenig Anlaufstellen, wenn man Beschwerden hat. Das hat sich dann durchgängig hingezogen. Ich hatte dann mit der ersten Geburt eine Steißbeinfraktur erlitten, bin dann wirklich irgendwie von Stelle A zu Stelle B gelaufen und wollte eigentlich, dass mir nur einer diese Schmerzen wegnimmt. Habe dann relativ schnell gemerkt, dass auch egal, zu welchen Fachkollegen ich gegangen bin, alle haben so ein bisschen die Finger von gelassen. Ein Kollege hat mir sogar erklärt, wie ich mich selber rektal mobilisieren soll. Das fand ich ein wenig seltsam. Da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also wieso wird einem da nicht geholfen? Und dann habe ich im Prinzip in den Nachsorgekursen selber ganz viele Frauen kennengelernt, die verschiedenste Sachen geäußert haben und nicht wussten, wohin sie mit diesen frauenspezifischen Problemen hingehen sollen. Und habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ja, und dann stieg natürlich das Interesse sehr deutlich für den Bereich, weil man auch selber mal betroffen war in irgendeiner Art und Weise.
Ja.
Genau, dann hat man relativ schnell gemerkt, da ist man echt, hat man offene Türen eingerannt, ne?
Und jetzt arbeitest du hauptsächlich in der Praxis, hast du ja schon gesagt, als Osteopathin auch vorwiegend.
Genau.
Und bist aber auch in der Lehre tätig.
Genau, ich bin schon, ich glaube seit 2009 bin ich an der Bildungsakademie in Bestwig auch als Fachdozentin für den Fachbereich Gyn. Innere Medizin gehört ja zur inneren Medizin quasi in der Ausbildung tätig und ja, mache neben der Gyn auch noch den Verdauungstrakt und das sind so genau die Bereiche, die sehr viel Impact auch in meinem Praxisalltag ausmachen, weil natürlich Immunologie, Gynäkologie, Kinderwunsch, Pathologien, irgendwie schneidet das eine immer in das andere und es gibt überall irgendwie Überlappungen und von daher finde ich es immer schön, wenn ich dann weiß, man kann ganzheitlich mit diesen Patientinnen dann arbeiten, ne? Und das dann auch den Schülern so weitergeben, also wirklich so mit, ich sag mal immer, ein Kollege hat das mal gesagt, mit warmen Händen noch aus der Praxis in die Schule kommen und wirklich nicht nur Lehrbuchinhalte, sondern auch wirklich so sagen, ey, heute war dieses und jenes. Davon nimmt die, glaube ich, relativ viel immer mit.
Das ist ein sehr schöner Satz und ich glaube, das ist auch ganz viel wert, dass man immer noch zusätzlich am Patienten oder mit den Klienten, Klientinnen arbeitet und dann immer noch diese Praxisrealität mitnimmt in den Unterricht.
Ja.
Was begegnen dir denn da in der Praxis für Hindernisse, für Schwierigkeiten im Berufsalltag, was das Thema angeht?
Also ich finde, wenn ich das so spontan sagen müsste, ich finde, es ist die Compliance. Es ist die Compliance der Patientinnen. Nicht, dass sie es nicht kognitiv verstehen würden. Also verstehen, wenn du zum Beispiel einer Patientin mit starkem Übergewicht und mit einem vorhandenen Kinderwunsch natürlich erklärst, dass das Übergewicht auch in gewisser Art und Weise aufgrund von Insulinresistenz vielleicht auch ein Hindernis sein könnte und das Ganze natürlich erschwert. Das versteht die Frau kognitiv. Aber ich habe so das Gefühl, das auf sich zu beziehen, was das alles mit dem Körper macht, was dieses metabolische Syndrom mit dem Menstruationszyklus macht, mit dem Schlafrhythmus, was das auch für einen Impact darauf hat. Ich finde, das ist für viele immer nicht so greifbar. Dafür habe ich natürlich in meiner Praxis echt auch viel Zeit, muss man auch einfach sagen. Ich habe immer eine Stunde Termine. Das ist ein riesiger Luxus. Ne? Da
Luxus kannst du schon, vor, ja.
Ja, da kannst du schon sehr stark an der Compliance der Patienten arbeiten. Aber ich finde, manchmal muss es halt über die Compliance hinausgehen. So dieses typische, ja, ich weiß, ich muss mich bewegen. Ja, ich weiß, ich muss mein Leben verändern in gewisser Art und Weise. Mein Lifestyle hat eine Auswirkung auf meine Genese und so weiter. Aber so dieses, was ich ja immer sage, das ist Deep Learning, also wirklich dieser Lerneffekt, das eine auch auf sich zu beziehen, das ist, finde ich, die größte Hürde, die wir als Therapeutinnen haben im Alltag, die Patienten in dieses Deep Learning zu kriegen und dann eine Compliance zu entwickeln, sich dementsprechend auch zu verhalten. Nicht nur in der Therapie, sondern halt darüber hinaus, weil die Therapie findet ja eigentlich zu Hause statt, durch Lifestyle-Veränderung.
Das ist richtig, genau. Und wenn du mit deinen Möglichkeiten, sage ich mal, an Grenzen stößt, was Behandlungsvarianten angeht, im Zusammenarbeit mit Ärzten oder anderen Fachbereichen, was begegnen dir da so für Situationen?
Also ich habe ein relativ gutes Netzwerk, würde ich sagen, aus ärztlichen Kollegen und auch tollen Therapeutinnen durch unser tolles Netzwerk, was wir aufgebaut haben in den letzten 4 Jahre sind es schon, wo wir ein Netzwerk aufgebaut haben an Therapeutinnen, nicht nur im Sauerland, sondern auch Raum Paderborn, im Ruhrgebiet, ne? Also Frauensache Sauerland heißen wir ja und das sind alles Therapeutinnen, die durch eine physiotherapeutische Zusatzausbildung gegangen sind im Fachbereich Gynäkologie und Frauenheilkunde. Das Netzwerk ist echt groß. Also man kann wirklich die Patientinnen entweder zu den Kolleginnen verweisen, wenn man selber keine Kapazitäten hat. Ich habe einen guten Austausch mit den Gynäkologen vor Ort eigentlich. Ich habe auch einen guten Austausch oder auch Kontakte zu neurologischen Kollegen oder auch in die Psychiatrie, weil natürlich auch viel Psychosomatik da ist. Gerade in der Frauenheilkunde muss man einfach sagen, es wird auch natürlich ganz viel psychologisiert. Ne? Viele Frauen werden für ihre Schmerzen oder ihre Symptome auch nicht ernst genommen. Deswegen ist es halt so wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele, die denken, ich kann das alles vielleicht als Therapeut alleine. Nein, das funktioniert nicht.
Ja, und aufgrund dessen hast du ja mal eben so deine eigene Fortbildungsreihe quasi aus dem Boden gestampft, um dir deine eigenen Netzwerk-Grundlagen zu schaffen quasi.
Ja, das war auch ganz verrückt, ehrlich. Ja.
Das ist ja dann auch über die Zeit wirklich immer weiter gewachsen. Und wie du mir schon mal verraten hast, ist es ja gar nicht mit dem Thema, mit dem du ursprünglich starten wolltest, dann begonnen,
Nein,
sondern mit einem
genau.
ganz anderen.
Genau. Ja, ursprünglich, wie es ja meine Geschichte so ein bisschen erzählt hat, der Werdegang, wollte ich mit Schwangerschaft und Kinderwunsch und Geburt starten. Und dann habe ich einfach auf Instagram mal eine Umfrage gemacht, was interessiert euch denn therapeutisch am meisten? Und dann waren die meisten wirklich für das Thema Endometriose, Stress, ja, Menstruation. Also das war schon so ein Thema, wo ich dann gemerkt habe, aha, okay, krass, dafür ist so ein großes Interesse da. Natürlich, meine Dunkelziffer bei Endometriose wissen wir ja, die ist
Ja.
enorm hoch. Der Leidensdruck ist enorm hoch und die Diagnostik dauert immer noch einfach. Ja, viel zu lange. Ne? Wir sprechen ja mittlerweile von 6 bis 10 Jahren, aber ja, ne? Wir wissen es im gynäkologischen Bereich, dass einfach ein extremer Leidensdruck ist. Ja, und als ich dann gedacht habe, okay, die Leute wollen Endo, die Leute wollen mehr über Menstruation erfahren, die Leute wollen was über Stress hören und Gendermedizin, dann starten wir doch einfach mal damit. Und damit fing die ganze Sache an, aus der Not geboren.
Was ja aber auch dann eine sehr tolle Erfolgsgeschichte ist, weil du sagst schon, du machst das jetzt im 4. Jahr und das
Genau.
Interesse ist, glaube ich, ungebrochen. Und wie ich das ja
Ja.
selber in den Kursen erleben durfte, viel auch selbst betroffene Therapeutin,
Und das auch
wie
schon
es auch bei
assistiert.
dir, das stimmt.
Ja.
Und auch da wieder ganz viel der eigene Leidensdruck, der einen dann dazu bringt, quasi da nochmal tiefer in das Thema sich selber reinzudenken, um anderen wiederum dann zu helfen.
Ja, du musst halt, also es ist ja verrückt, ne? Ich meine, als ich das erste Mal ja im Prinzip angeteasert habe, dass Frauensache 1 startet, musste ich mal überlegen, es dauerte 1 Stunde, da war das Ding ausgebucht. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? Und natürlich dieser Run, also es ist immer noch relativ schnell ausgebucht, tatsächlich, aber natürlich jetzt im 4. Jahr ist jetzt auch nicht mehr irgendwie in 1 Stunde der Kurs voll. Aber wir sind meistens Wochen vorher eigentlich auch schon voll, was auch immer noch ein tolles Zeichen ist.
Ja.
Und wie du ja sagst, da sitzen halt Frauen, da sitzen Therapeutinnen größtenteils, was nicht heißt, dass Frauensache nicht auch für Männer ist, aber da sitzen Therapeutinnen und die bringen nicht nur Geschichten aus ihrer Praxis mit, sondern die bringen halt auch ihre Story mit. Und
Ja.
jede Frau hat irgendwie eine Story. Und dadurch entsteht sowieso schon sofort so ein tolles Gemeinschaftsgefühl jedes Mal. Der Spirit in den Kursen ist immer ganz toll und der Austausch ist ganz toll und ja, man lernt voneinander, finde ich.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Das ist immer, ja, es ist immer eine ganz tolle Atmosphäre und man trifft
Ja.
wirklich immer viele tolle Kollegen und dadurch ist ja immer diese weitere Vernetzung dann auch entstanden und
Ja.
es tun sich auch im Zweifel immer noch mehr Bereiche auf, weil immer noch mehr Fallbeispiele auch gegebenenfalls dann aus den Praxen mitgebracht werden, ne?
Korrekt, ja. Und deswegen haben wir ja auch den Arbeitskreis dann irgendwann auch aufgemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich noch mehr miteinander zu tun haben. Wir wollen das Netzwerk am Leben erhalten und nicht nach Abschluss der Ausbildung sozusagen alle unsere Wege gehen, sondern wir wollen in Kontakt bleiben, wir wollen vernetzt sein. Und das ist total, total toll, ne? Wenn man wirklich im Austausch ist, wenn man eine Frage hat, es wird irgendwie darauf eingegangen, man spricht regelmäßig, wir machen diese kleinen internen Fortbildungen ja auch miteinander. Das ist ja ein Benefit für alle, die da drin sind. Und man bleibt
Auf jeden
einfach
Fall.
fresh im Kopf.
Genau. Und man nimmt immer mal so Kleinigkeiten wieder für den eigenen Alltag mit, die dann in der Anamnese vielleicht bei einer neuen Klientin nochmal aufkommen, wo man
Absolut.
nochmal einen anderen Weg einschlägt, was die
Ja.
Fragen angeht, um vielleicht ja Ursachen auf die Spur zu kommen für Beschwerden, die angegeben werden.
Ja, du bleibst halt nicht so in deiner Routine, ne, sondern du gehst halt auch mal raus, weil du siehst, wie andere arbeiten und du denkst ein bisschen mehr out of the box und das finde ich halt sehr, sehr gut.
Und gibt es da Techniken, wo du sagst, boah, das hat meinen Behandlungsalltag noch mal richtig verändert und da komme ich noch mal richtig gut mit weiter in diesen ganzen Themen? Weil
Meinst
du
du?
bildest dich ja auch ständig weiter. Das lässt
Ja,
du
genau.
ja auch immer durchblicken über
Ja.
Instagram, dass du immer weiter noch dich fortbildest, weiterbildest zu verschiedenen
Ja,
Themen.
genau. Das finde ich halt auch echt total wichtig, weil die Medizin verändert sich einfach so rasend schnell. Und ich kann ja nicht irgendwie was von einem anderen Kollegen verlangen, ne, von einem ärztlichen Kollegen, was ich selber nicht auch leisten kann an meinem Patienten. Ich will ja auch, wenn ich zu einem Facharzt gehe, dass der möglichst auf dem neuesten Stand ist. Ja, also das, dann finde ich, ist das ja auch ein Anspruch, den man auch an seinen Therapeuten und seine Therapeutin stellen darf, ne? Und alle, die halt im Medizinsektor oder im Gesundheitswesen unterwegs sind, das sind ja auch alles die Menschen, die ja so eine Ideologie mit sich bringen, ne? Also so ein Idealismus ein bisschen. Ja. Gut, die Realitätskeule, die kommt schon mal, aber eigentlich starten wir in diesen Beruf, weil wir ja schon Menschen helfen wollen. Und dafür musst du halt einfach up to date bleiben, meiner Meinung nach.
Ja, da würde ich dir tatsächlich auch zustimmen. Und was gibst du in dem Bereich dann wiederum deinen Schülern mit?
Ja, ich hoffe, ich gehe mit denen. Manchmal, wenn du da vorne siehst, fragst du dich so, wem hast du denn jetzt überhaupt irgendwas mitgegeben? Aber man war ja als Schüler auch nicht anders, ne?
Also ich glaube. Aber ich muss zum Beispiel sagen, in meiner Ausbildung war tatsächlich das Thema auch noch relativ begrenzt und
bei mir auch.
Auch noch mit sehr viel Vorsicht und lieber nicht zu viel machen behaftet. Also gerade was dann das Thema Schwangerschaft auch wieder angeht.
Ja, Schwangerschaft ist ja auch eine Diagnose, ne? Also. Nein, also das ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Herzensangelegenheit. Natürlich ist auch das Thema Schwangerschaft in der Grundausbildung ein Thema. War es bei mir zum Beispiel eher nur so am Rande. Ne? Da wusste man, okay, ne, da gibt es Rückbildungskurse und so, dann kannst du ein bisschen was machen, aber eigentlich machen es nur die Hebammen. Also irgendwie wird das auch so, ja, ein bisschen stiefmütterlich, sag ich mal, behandelt. Und sicherlich ist jetzt die Gynäkologie etwas, was jetzt in den letzten Jahren, finde ich, so ein bisschen mehr nach vorne kommt, ne? Auch im therapeutischen Bereich. Trotzdem darf sie sich noch viel, viel weiterentwickeln. Ich finde, wir sind da noch echt total am Anfang. Aber ich glaube, ich versuche allen Schülern immer als allererstes mitzugeben, Schwangerschaft ist nichts, wovon man Angst haben muss. Man darf eine schwangere Frau anfassen und sie behandeln. Sicherlich mit einem gewissen Respekt vor dem ungeborenen Leben, was sich da entwickelt. Aber mit einem Know-how und mit der Sympathie, die man als Therapeut mitbringen sollte. Also du kannst halt nichts falsch machen, wenn du eine schwangere Frau adäquat behandelst. Also es gibt keine Kontraindikationen. Ja, also es gibt relative Kontraindikationen, wenn irgendwelche Plazenta Previa da ist natürlich, ne, wenn schon Gebärmutterhals verkürzt ist, wenn es eine Risikoschwangerschaft ist. Natürlich behandelt man diese Frauen anders, aber denen eine Therapie zu verweigern, wenn sie Schmerzen haben, finde ich, ist nicht der richtige Weg. Und zu sagen, jetzt müssen sie halt damit leben, bis das Kind da ist und danach schauen wir uns mal ihren Nacken an oder ihr Becken, was auch immer. Es ist ja auch was geburtsförderlich ist. Also wir müssen schwangere Frauen behandeln, ganz klipp und klar. Und das versuche ich meinen Schülern, Schülerinnen immer mitzugeben. Und den einen oder anderen nervt es, glaube ich, auch irgendwann. Aber das ist mir egal.
Naja, aber das weiß man ja, wenn man dich kennenlernt und gerade noch zu diesem Thema, dass dir das einfach wirklich am Herzen liegt und absolut, dass du einen dann da auch gerne mitreißen möchtest. Und ich finde, das schaffst du eigentlich, also zumindest in den Fortbildungen, wo ich dich erlebt habe, immer sehr gut.
Freut mich. Ja, und, aber du musst ja bei den Fortbildungen sitzen ja Leute, die kommen ja bewusst, ne? Die kommen ja bewusst wegen dem Thema, ne? Und die haben dafür bezahlt. Und in der Ausbildung wirst du ja bezahlt und musst dir das halt anhören von dem, der dir da vorgesetzt wird. Und entweder du catchst den zu 100% oder du catchst ihn gar nicht. Ich glaube, ich habe wirklich nur diese zwei Lager. Entweder ganz oder gar nicht, und dazwischen gibt es irgendwie nicht.
Aber das ist ja auch der schöne Teil an unserem Beruf, dass sich jeder seine Ecke, seine Nische suchen kann. Und genau dann mit diesem Enthusiasmus auch reingehen kann, um genau das, was du angesprochen hast, dass sich immer weiterbilden wollen, immer besser werden wollen, dann auch mit diesem Herzblut zu füllen und dann dementsprechend auch einfach seine Profession weiterzuentwickeln.
Ja, ja, dass man halt wirklich dann so seine Expertise immer mehr ausbaut, ne? Und es fällt dir natürlich leichter, wenn dein Herz dafür schlägt, weil dann fällt dir das nicht so schwer, dich auch in deiner Freizeit damit zu beschäftigen, dich mit gewissen Fragen zu konfrontieren, Dinge vielleicht auch zu hinterfragen, was, finde ich, auch sehr, sehr wichtig ist, was viele Schüler, Schülerinnen auch lernen müssen, einfach Dinge nicht hinzunehmen, sondern einfach wirklich gezielter zu hinterfragen.
In Bezug auf, sage ich jetzt mal, Diagnosen, die uns auf der Verordnung präsentiert werden, womit die Klienten, Klientinnen zu uns kommen, oder inwiefern meinst du das?
Ja, auch spezifisch aufs Geschlecht bezogen, ne? Kann ich jetzt diese Patientin mit der Symptomatik genauso behandeln wie einen männlichen Patienten?
Yeah.
Also, dass es da halt Unterschiede gibt, dass man schon in der Anamnese auch wirklich mal nach der Periode fragt. Das ist so das allererste bei Frauen, was wirklich auch ein wichtiges Signal ist, was sich verändert, wenn gewisse metabolische Prozesse, Nervensystemprozesse, wenn einfach Immunsystem und Nervensystem nicht zusammenspielt, ist das das allererste häufig, was auch Veränderungen zeigt. Und ich finde es absolut fahrlässig, dass wir es nicht machen als Standard, muss ich ehrlich gestehen. Das ist so ein bisschen, immer wenn ich sage, naja, und habt ihr mal nach der Periode gefragt, oder wie wäre es, wenn wir mal nach der Periode fragen? Ja, Periode, ja, aber warum soll ich danach fragen, wenn ich dann am Ende gar nicht weiß, was ich mit der Antwort anfange? Ja, genau das ist der Punkt. Also das ist unsere Medizin in a nutshell. So, das ist genau das, was das Problem ist.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob du den Eindruck hast, dass denn auch zum Beispiel die Klientin oder auch die Schülerin selber da sich selber so genau auch beobachten im Zweifel oder wissen, was im eigenen Körper los ist, bevor sie es dann noch bei anderen hinterfragen.
Ja, ich glaube, diese Generation ist schon sehr informiert. Alleine schon dadurch, dass sie natürlich den Zugang haben zu ganz viel Information und das auf relativ leichtem Weg. Man ist da manchmal schon sehr überrascht, wie viel Know-how schon da ist, aber auch tatsächlich manchmal auch falsches Know-how, weil nun ja, also es ist halt tatsächlich auch immer noch Social Media, wo ganz viele Leute ihren Input heutzutage rausbeziehen. Und je nachdem, was der dann Algorithmus da rausspuckt, kann das richtig Kraut und Rüben sein. Aber ich glaube, ich finde es am wichtigsten, wenn man wieder das Feeling für seinen eigenen Körper einfach bekommt. Und ich glaube, die Generation, die in meinem Unterricht jetzt sitzt, die haben ein sehr gutes Gespür dafür. Was fühlt sich für mich selber gesund an? Also allein die Frage nach hormoneller Verhütung ist ein riesengroßes Thema bei ganz vielen jungen Frauen. Und da herrscht auch ein riesengroßes Interesse. Und wenn ich mir überlege, ey, als ich 16 war und bin ich zum Gyn gegangen, der hat mir gesagt, ja, hier hast du die Pille, ja, alles klar, ciao. Ne? Also ich habe das in keinster Weise hinterfragt. Da finde ich schon, sind die informierter.
Ja, also den Eindruck bekomme ich tatsächlich auch in der Praxis, dass wenn man Klientinnen drauf anspricht, dass da doch teilweise sehr präzise und sehr genaue Antworten gegeben werden können, dass da auch immer mehr Aufmerksamkeit einfach da ist. Mhm. Und in diesem Zusammenhang würde ich jetzt gerne nochmal den Bogen spannen, quasi zur Physiotherapie zurück. Oder auch / Osteopathie. Ja. Was sagst du denn, sind so ja schon Diagnosen oder Krankheitsbilder, wo man wirklich auch gut in unserem Bereich noch intervenieren kann, wenn man entsprechend fortgebildet ist? Weil ich habe eben schon angedeutet, Beckenboden ist so das, was allgemein bekannt ist. Mhm. Was können wir denn sonst noch tun oder in welchen Bereichen?
Ja, aber alleine schon, wenn wir beim Becken kurz bleiben und nicht nur die reine muskuläre Schicht uns anschauen, sondern wirklich, es ist keine Diagnose an ihren Syndrom, Coxygodynien, Chronic Pelvic Pain, ne? Also das ist ja schon was super Komplexes. Da sind Leute, die haben aus verschiedensten Fachbereichen Probleme, die sie mitbringen, aus dem Gastrointestinaltrakt, aus dem gynäkologischen Bereich, neurologisch, orthopädisch, da fällt psychosomatisch, da fällt alles irgendwie so zusammen und manifestiert sich an dieser Stelle. Und dann hast du einen Ort und hast aber nicht die Ursache. Also dann hast du halt dieses Symptom oder mehrere Symptome, die dann das Problem machen, aber du weißt gar nicht, ja, aber woher kommt es denn jetzt? Und alleine schon dieses Herausfinden finde ich super interessant und spannend, den Weg mit den Patientinnen zu gehen. dann klar, Thema Kinderwunsch ist etwas, was ein riesengroßes Thema ist, wo auch natürlich ein riesengroßer Leidensdruck ist, wenn man sich überlegt, wirklich jedes sechste Paar hat Schwierigkeiten, spontan schwanger zu werden. Natürlich kommen nur die Frauen in erster Linie, aber ich frage ganz bewusst immer meine Patientinnen, ja, ob auch ihre Männer schon untersucht worden sind, weil bevor wir irgendwie Wochen, Monate lang, ne, an der Frau, mit der Frau arbeiten, macht es schon Sinn zu wissen, wie sieht denn überhaupt das Spermiogramm des Mannes aus? Wie sieht denn überhaupt der allgemeine Gesundheitszustand des Mannes aus? Also sonst, ja, finde ich, ich bin dann auch so fair, ich sage dann, das ist einfach sonst einfach Geld, was man auch gerne in andere Dinge investieren kann, wenn sie nicht die Hauptursache sind, wenn man es überhaupt so nennen darf. Aber wir haben ja immer zwei Parteien. Ein Kind macht sich nicht nur mit der Mutter. Ne? Also das muss man auch noch mal ganz klar kommunizieren. Ja, und dann natürlich auch großes Thema Endometriose, Adenomyose. Das ist allgegenwärtig. Ich habe es wirklich in der Praxis von, ich sag mal, 25 Patientinnen in der Woche, weil ich ja, wie gesagt, 2 bis 3 Tage nur in der Woche in der Praxis tätig bin, den Rest noch in der Schule und sonst, ja, bin ich auch noch mal zu Hause bei meinen Kindern. die gibt's auch noch. Genau. Sind es schon, würde ich mal sagen, von diesen 25 Patientinnen 15?
Ja.
Adeno, Endo. Und der Rest wird abgebildet. Und ich meine, da hast du natürlich auch Kinderwunsch, aber auch nicht immer. Und die restlichen Patientinnen, das sind andere immunologische Sachen. Also immunologische Sachen mit Hirn-Darm-Achse assoziiert oder menopausal. Ach, wenn wir das Menopause-Thema jetzt aufmachen, dann müssen wir uns aber noch eine Woche Zeit nehmen.
Das machen wir vielleicht mal an anderer Stelle.
Das ist ja auch so ein, ja, genau, eine Never-Ending-Story. Ja, also das sind so die Bereiche, wo wir, glaube ich, viel, viel mehr therapeutisch noch reingehen dürfen und wovor wir keine Angst haben dürfen. Weil wir es schaffen können.
Zusammen.
Zusammen, ja, und halt etwas zu bewirken. Ja. Ich meine, etwas zu tun und der Patientin eine Perspektive zu geben und bei der Endometriose zu sagen, ey, es ist eine veränderbare Krankheit. Weil die kommen ja und sagen, jetzt habe ich Endometriose, das war's. Ja, es ist schwierig, aber ich finde, diese Aussage macht so einen Effekt bei den Patientinnen, dass sie sich quasi anfangen, damit so zu identifizieren, dass der Heilungsprozess schwierig wird. Und den Patientinnen zu sagen, es ist eine veränderbare Krankheit. Also du kannst Symptome abschwächen, du kannst mit der Endometriose auch leben. Und manchmal, ja, gibt es ganz gravierende Verbesserungen auch bei einigen Patientinnen, ohne ihnen falsche Hoffnung machen zu wollen. Aber das alleine, das gibt denen schon so viel Drive, so viel Motivation, auch am Lifestyle was zu verändern, immunologisch zu arbeiten. Das sehe ich jedes Mal und die sind so dankbar dafür.
Das habe ich auch festgestellt, vor allem dankbar oft dafür, tatsächlich ernst genommen zu werden.
Absolut.
Weil es oft auch vielleicht erstmal nur so im Anamnesegespräch von einem eventuell komplett anderen Problem, weswegen sie eigentlich bei uns sind, auftaucht. Und wenn man darauf eingeht und tatsächlich dann eventuell auch einen Zusammenhang herstellen kann, beziehungsweise das wieder, wie gesagt, einfach nur ernst nimmt und drauf eingeht, dann sind die oft schon wirklich nochmal um Stufen motivierter und engagierter, um diese Compliance potenziell eben auch nochmal auf ein anderes Level zu bringen, sage ich mal.
Absolut. Und ich meine, wir haben es ja auch mit Klientel zu tun, was in einem relativ jungen Alter ist. Ne? Das sind Frauen im sexuell aktiven Alter, im reproduktionsfähigen Alter. Und die haben diesen Leidensdruck. Und das ist halt auch etwas, was meiner Meinung nach so das zweite Thema ist, was maximal vernachlässigt wird im Gesundheitskontext, das Thema Sexualität. Es ist immer noch so ein Tabuthema. Wenig Kollegen sprechen dieses Thema an. Und da ist einfach so ein riesengroßer Leidensdruck bei Patientinnen, was sie auch äußern, wenn man sie danach fragt. Also es ist nicht so, dass sie das im Kontext nicht äußern. Und ich finde, das ist auch was, worüber wir sprechen müssen, weil es zu tabuisieren hilft einfach keinem.
Hast du denn auch eine Theorie, woher dieses Tabuthema tatsächlich immer noch kommt? Ist das dann mangelndes Wissen oder einfach, weil dieses Thema auch sehr schambehaftet ist?
Ich denke, dass es für viele, ja, das ist auch so ein Generationsding, glaube ich. Ne? Also Ich würde schon sagen, wenn man jetzt so überlegt, ne, wir wurden jetzt großgezogen von einer Generation, die vielleicht noch nicht überall super offen mit dieser Thematik umgegangen ist. Also nicht jeder Haushalt, würde ich mal behaupten, jetzt bin ich 41, ne, wenn man sich überlegt, die Eltern, die da einen großgezogen haben, wie offen sind die mit der Thematik umgegangen? Also ich würde sagen, ich gehe mit meinen Kindern da sehr offen mit um. Die sind auch aufgeklärt, altersentsprechend. Aber ich glaube, je nach Herkunft, je nach Alter der Eltern, ist das schon mal schwierig. Und auch vielleicht manchmal, wie es auch gelehrt wird, im schulischen Kontext. Ne? Sexualität dient ja auch nicht nur der Fortpflanzung. Das muss man halt auch sagen. Ne? Sexualität darf auch Spaß machen. Sexualität ist Libido. Und es ist ja auch wichtig für eine Beziehung hier und da. Und ich finde es einfach unfassbar, wie soll ich das sagen, schade, dass es einfach nicht allgegenwärtig innerhalb eines medizinischen Anamnesegesprächs kommuniziert wird.
Ja.
Weil die Patienten das dann auch nicht ins Bewusstsein kriegen. Ne? Libido-Störungen sind auch genauso ein erstes Symptom, dass etwas nicht stimmt. Erektionsstörungen bei Männern, das ist jetzt nicht Frauensache, aber ist ja genau dasselbe. Erektile Dysfunktionen sind ein riesengroßes Thema. Muss man nur mal mit den Urologen sprechen. Und das wird irgendwie immer mehr und nicht weniger, hat man so das Gefühl bei vielen Männern.
Genau. Ich würde gerne jetzt da einmal zum Abschluss dir noch eine Frage stellen, von der du nichts weißt, weil ich würde gerne deine spontanen Gedanken dazu hören, weil wir haben jetzt relativ viele Themen angeschnitten. Vielleicht ergibt sich da zu der einen oder anderen Thematik auch noch die Gelegenheit, da mal tiefer reinzugehen. Zum Abschluss würde mich allerdings interessieren, was du dir für die Zukunft im Bereich der Physiotherapie und eventuell auch speziell im Bereich der Frauengesundheit wünschst.
Mehr Sichtbarkeit. Definitiv mehr Sichtbarkeit. Eigentlich mehr Sichtbarkeit. Also, dass es einfach normal ist, spezifisch zu sprechen über therapeutische Möglichkeiten bei Männern und über therapeutische Möglichkeiten bei Frauen in bestimmten Lebensphasen. Und dass das halt in alle Bereiche reingeht, in die Neuro, in den sportphysiotherapeutischen Bereich, in die Ortho, in die Schmerztherapie, damit wir einfach schneller, und Kardiologie brauchen wir gar nicht, ne? Ich meine, come on, das weiß man auch schon mittlerweile auf der letzten Dorffete, dass das echt ein Problem ist, also dass man da einfach die Spezifizierung, dass die gar nicht mehr so special sind, dass es nicht mehr diese Aha-Effekte gibt, oh krass, habe ich noch gar nicht gewusst, sondern dass es normal ist, dass man weiß, Frauen und Männer muss man einfach unterschiedlich therapieren.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke dir sehr für dieses Gespräch.
Ich danke auch. Und,
vielleicht ergibt sich, wie gesagt, mal wieder die Gelegenheit.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.